Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit einem Schwerpunkt. Wir beschäftigen uns in diesen Büchern für junge Leserinnen und Leser mit Klassikern der Kinderliteratur und damit, wie sie ins Bild gesetzt werden. Zunächst spreche ich mit der Literaturwissenschaftlerin Heidi Lexe über die Bedeutung von Kinderbuchklassikern. Anschließend geht es um die Frage, warum Verlage Klassiker wie Pippi Langstrumpf oder Die kleine Hexe neu illustrieren lassen und was das bringen kann. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Kinder- und Jugendliteratur ist noch verhältnismäßig jung, was auch damit zu tun hat, dass Kindheit und Jugend lange nicht als eigene Lebensabschnitte galten. Man verstand Kinder als kleine Erwachsene. Der frühere Direktor des Instituts für Jugendbuchforschung, Hans-Heino Evers, findet zwar schon in der frühen Neuzeit kinder- und jugendliterarische Titel, die aber eher Erziehung und Belehrung zum Thema hatten, als eine Auseinandersetzung mit der kindlichen Lebenswirklichkeit. Mit der Entdeckung der Kindheit zur Zeit der Aufklärung im späten 18. Jahrhundert tauchen dann auch eigens an Kinder und Jugendliche gerichtete Bücher auf. Die sind heute allerdings weitgehend vergessen, was wir als Kinderbuchklassiker kennen. Das sind eher moderne Klassiker, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Heidi Lexe ist Literaturwissenschaftlerin und Leiterin der Stube in Wien, der Studien- und Beratungsstelle Kinder- und Jugendliteratur. Frau Lexe, was ist überhaupt heute ein Kinderbuchklassiker? Was bezeichnet man so?
Einerseits meint der Begriff Klassiker Werke, die sich über mehrere Generationen hinweg in die Kinderliteratur eingeschrieben haben. Das sind Werke, die in ihrer Entstehungszeit von großer Bedeutung waren, die prägend waren, aber eben auch aus der Sicht einer modernen, zeitgemäßen Kinder- und Jugendliteratur neu befragt werden können. Daraus entstehen zum Beispiel ganz wunderbar illustrierte Ausgaben, die aber auf ihre je eigene Weise auch ein, ich würde es jetzt einmal literaturgeschichtliches Bewusstsein nennen, fördern. Andererseits beobachte ich, dass der Klassiker als Begriff mittlerweile ein bisschen zu einem Label verkommt. Der Klassiker wird so als eine Art Zertifikat aufgerufen, mit dem zeitlose Qualität angezeigt werden soll, ohne das dahinterstehende Werk im Einzelnen befragen zu müssen. Das hat für mich vielfach einen sehr rückwärtsgewandten Charakter. Ich sage das ganz ehrlich, es wird aufs Bewährte gesetzt, es werden Kindheitserfahrungen jener getriggert, die Kindern Bücher kaufen. Dagegen ist ganz grundsätzlich, wie ich finde, nichts einzuwenden, solange diese Nostalgiehaltung nicht den Blick dafür verstellt, wie die Kinderliteratur sich entwickelt hat und was es auch heute an Spannendem zu entdecken gibt in der Kinderliteratur.
Das finde ich tatsächlich ein spannendes Feld, denn in der Regel sind es ja die Eltern, die die Kinderliteratur an die Kinder weitergeben, die sie selbst schon als Kinder gelesen haben. Also das zementiert in gewisser Weise Existenz von Klassikern und hemmt die Chance auf Entdeckungen von möglicherweise neuen Klassikern. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich würde das schon auch ein wenig so sehen, dort, wo der Klassiker als Label verwendet wird. Im Vergleich zum Gewohnten fordert das Neue natürlich immer heraus. Da braucht es ein bisschen ein Feeling, man muss sich einlassen auf neue künstlerische Stile, vielleicht auf Arten des Erzählens, auf neue. Bequemer ist es natürlich, das Bewährte zu nutzen. Und es ist natürlich auch als Eltern, die Kinderliteratur an Kinder weitergeben, immer schön, so ein bisschen selbst in die eigene vermeintliche Idylle zurückzublicken. Ich finde, es verstellt immer wieder den Blick aufs Neue.
Bleiben wir mal beim positiven Klassikerbegriff, Frau Lexe. Was macht denn ein Buch überhaupt zum Klassiker? Zeitlos wahre Themen, kindgerecht aufgeschrieben? Oder was braucht es, um ein Klassiker zu werden?
Naja, ich glaube, es muss aus der Zeit heraus gesehen werden, in der die Werke entstanden sind. Das sind ganz neue Entwicklungslinien, die damit angerissen worden sind. Denken Sie jetzt an Alice in Wonderland oder denken Sie an Pippi Langstrumpf. Interessant ist das aus heutiger Sicht natürlich, indem man gleichzeitig diese historische Dimension hat, aber auch eine zeitgemäße Befragung dieser Texte durch unterschiedliche neue Illustrationen, durch neue mediale Bearbeitungen. Damit entsteht so eine ganz lebendige Rezeption, vielleicht immer wieder rund um dasselbe Werk oder um eine kleine Gruppe von Werken, wo sich Literaturgeschichte vielleicht auch anders schreibt als akademisch.
Jetzt müssen wir leider zu einem aktuellen Beispiel kommen, von einem Klassiker, der, ja, das wäre die Frage, hat er sich überlebt? Der Ravensburger Verlag hat die Auslieferung von Kinderbüchern zum Winnetou-Kinofilm gestoppt. Begründung, man sei zu der Auffassung gekommen, dass die Bücher ein romantisierendes Bild mit vielen Klischees zeichnen. Das ist nun sicher so, aber muss man deshalb auch gleich Bücher stoppen, Frau Lexe?
Ja, das wage ich nicht zu beurteilen, ob das so sein muss. Ich würde es gern in diese Kategorie des Labelings einordnen. Natürlich kann man Karl May als Klassiker bezeichnen. Beim Klassiker sind wir uns dann aber der literaturgeschichtlichen oder historischen Dimension bewusst. Wir sind uns bewusst, dass es sich um Fiktion handelt, dass es sich um ein erschaffenes Bild eines Indianers handelt. Dieser Konstruktcharakter ist ja schon im Indianer drinnen. Wir sind uns also der kulturellen Aneignung des Indigenen bewusst, wenn wir über Karl May sprechen. Und wenn wir jetzt mit diesem Film hinter diesem Diskurs zurückgehen und dann mit viel Panflötenmusik unterlegt eine Idylle aufrufen, finde ich das eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Also auch wenn der Film selbst ja mit diesem Sujet immer mit viel Witz spielt, dennoch, er bedient dieses Sujet und er bedient diese Idylle. Und der Klassiker-Label wird dabei benutzt, um den Ausweis zu erbringen, es handle sich um etwas Bewährtes, also das braucht man nicht erst zu hinterfragen. Schließlich ist das Indianerkostüm ja auch das beliebteste Kostüm im Fasching. Und da wird meiner Meinung nach so ein bisschen ein geschlossenes System der Nostalgie bedient, das sich zeitgemäßen Standards halt schon bewusst entzieht.
Wie wäre denn ein zeitgemäßer Umgang mit Winnetou? Oder muss man sagen, es gibt auch Klassiker, die sich irgendwann überleben und nicht mehr in die Zeit passen?
Genau das würde ich so sehen, ja.
Jetzt haben es ausländische Klassiker, die sprachlich schon etwas Staub angesetzt haben, manchmal einfacher, man kann sie mit einer frischen Übersetzung attraktiver machen. Zum Beispiel erinnere ich an Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren, wo man den Negerkönig gestrichen hat. Da haben es deutschsprachige Klassiker, wie ja auch Karl May, schwerer. Ab einem gewissen Alter merkt man ihnen eine sprachliche und inhaltliche auch Fremdheit an, oder?
Ja, da gebe ich Ihnen ganz recht. Ich glaube natürlich, dass bei Übersetzungen das Original ja dieselben Voraussetzungen hat, wie wenn wir auf deutschsprachige Literatur schauen. Also auch ein Original hat vielleicht Staub angesetzt. Bei Pippi Langstrumpf sehe ich das nicht so. Das sehe ich schon als ganz zentrales Werk der Kinder- und Jugendliteratur in einer historischen Dimension oder in der Dimension der Entwicklung dieses wunderbaren Genres. Das ist natürlich eine Auffrischung, das neu zu übersetzen. Und Übersetzung hat sich ja auch sehr geändert. Übersetzung schaut heute nicht mehr darauf, dass es möglichst niedlich am Kind dran ist, sondern dass es möglichst nahe am originären Text ist. Also wir haben hier dieselben Probleme, nur ein bisschen verschoben durch diese Übersetzung. Das heißt, auch im Deutschsprachigen kann man drauf schauen, was ist eigentlich noch aufrufbar an Texten, die ja heute immer noch die gleiche literarische Kraft hätten wie zu ihrem Erscheinungsdatum. Und wir hätten auch in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur Geschichte, und da brauche ich gar nicht hinter 1945 zurückgehen, viele Dinge, die leider nicht mehr lieferbar sind, die es aber wert wären, dass wir es wieder reinholen in unser Bewusstsein. Also ich finde, da kann man schon im eigenen Regal noch so ein bisschen schauen, bevor man die Diskussion jetzt überstrapaziert über den Südseekönig, den ich auch nicht als idealen Begriff empfinde, aber gut.
Mögen Sie sagen, was Sie aus dem Bücherregal rausziehen würden, Frau Lexe?
Nina Blajun ist eine Autorin, die als Fantasy-Autorin gilt und gar nicht wahrgenommen wird oder viel zu wenig wahrgenommen wird als Autorin ganz wunderbarer historischer Romane. Und die sind alle nicht mehr lieferbar, die Totenbraut oder der Kuster Rosalka, alles ein bisschen so in Mythos und Märchen hineingeht. Das fände ich zum Beispiel spannend. Oder Tamara Bach, eine der renommiertesten AutorInnen, und ihr Werk Jetzt ist hier ist zum Beispiel nur noch als E-Book lieferbar. Sowas finde ich schade, und ich finde, darauf könnten wir unseren Blick schon auch ein bisschen richten.
Wie könnte das denn funktionieren, dass die Macht der gelabelten alten Klassiker die neuen Titel nicht erdrückt, die Sicht auf die neuen Titel nicht einschränkt? Was müsste passieren?
Naja, ich glaube, dass vielleicht die Backlist-Pflege eine andere sein könnte. Jetzt komme ich nicht aus einem Verlag und kenne sozusagen auch nicht die kommerziellen Notwendigkeiten. Und man muss Bücher natürlich auch verkaufen, damit sie präsent werden. Ich glaube, wir alle könnten daran teilhaben. Also auch wir in der Vermittlung und in der Rezension und Kritik könnten daran teilhaben. Es wird das neu Erschienene ganz schnell abgefeiert, um nicht zu sagen abgefeuert. Und dann ist es weg. Und ich finde schon, dass es so ein bisschen einen mittel- oder längerfristigen Blick braucht auf die Bücher, mit denen wir uns beschäftigen und nicht nur den aktualitätsheischenden.
Das sagt Heidi Lexe, Literaturwissenschaftlerin und Leiterin der STUBE, der Studien- und Beratungsstelle Kinder- und Jugendliteratur in Wien. Vielen Dank.
Gerne.
Der 13. Workshop der Stiftung Illustration beschäftigt sich übrigens auch mit Klassikern. Er findet vom 2. bis 3. September im Bilderbuchmuseum Troisdorf statt. Die thematische Überschrift ist diesmal Klassiker neu gemacht. Heidi Lexe wird dort am Freitag, dem 2. September, einen Einführungsvortrag in die Geschichte der Kinderbuchklassiker halten. Einen Aspekt wollen wir jetzt etwas vertiefen, nämlich den des Gesichts von Kinderbuchklassikern. Wenn die Bücher erscheinen, die später zu Klassikern werden, dann haben sie ja eine bestimmte Optik. Die Illustrationen werden ebenso zum Klassiker wie die Geschichte. Pippi Langstrumpf zum Beispiel oder Die kleine Hexe, die sind in ihrem ursprünglichen Aussehen ikonisch geworden. Entsprechend genau überlegen sich die Verlage deshalb in der Regel, ob und wie sie die Klassiker neu illustrieren lassen. Lange Zeit passierte da wenig, bis nach der Jahrtausendwende Bewegung in die Sache kam. Thomas Linden hat sich die alten und neuen Gesichter der Kinderbuchklassiker genauer angesehen.
Die Bücher, die man immer wieder zur Hand nimmt, die einen begeistern, obwohl man sie zu kennen glaubt, die aus einer anderen Zeit stammen und doch nichts an Gültigkeit verloren haben. Das sind die Klassiker. In der Kinderliteratur schaut man heute auf viele Klassiker zurück, die in den 1950er Jahren entstanden sind. Generationen von Eltern haben ihren Kindern jene Geschichten vom kleinen Wassermann, von Pippi Langstrumpf oder dem Räuber Hotzenplotz vorgelesen, mit denen auch sie selbst zu Bett gebracht worden waren. Die Liebe zum Lesen wurde mit den Abenteuern dieser kleinen Helden genährt. Aber wie haben sie ausgesehen, der Wassermann oder die kleine Hexe? Ihre Gestalt entsprang den ästhetischen Ambitionen einer Zeit, die sich von der Vergangenheit absetzen wollte. Winnie Gebhardt war 27 Jahre alt, als sie mit den Illustrationen zu Ottfried Preußlers Kinderbuch Der kleine Wassermann 1956 ihr Debüt vorlegte, dem ein Jahr später Die kleine Hexe folgte. Nach dem dumpfen Realismus der NS-Zeit zeichnete sie mit spitzer Feder. Vom struppigen Raben Abraxas über den Spitzhut der Hexe bis zur Kaffeekanne besitzt in dieser Welt jeder Gegenstand seine stachelige Schärfe. Und trotzdem kommt in den Charakterporträts eine tiefe Sympathie für die Figuren zum Ausdruck. Winnie Gebhardts Hexe sieht nicht so aus wie die Menschen, denen man auf der Straße begegnet. Vielmehr zeigt sie den Kindern, dass es da einen Raum für die Fantasie gibt, in dem man sich auch etwas anderes vorstellen darf als das, was man schon kennt. Wenn man heute den Charme dieser ausdrucksstarken Kunstwerke bewundert, so war Kindern vor 40 Jahren schon klar, dass diesen Illustrationen etwas Altmodisches anhaftete. Über Jahrzehnte veränderten die Verlage nichts daran. Erst nach der Jahrtausendwende ergab sich im Zuge der Digitalisierung Handlungsbedarf. Die Präsenz der digitalen Anwendungen hinterlässt Spuren im Rezeptionsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer, bestätigt auch Katharina Ebinger, die Programmleiterin des Thienemann Verlags.
Die digitalen Medien erziehen die Kinder hauptsächlich dazu, dass sie kaum noch Schwarz-Weiß-Illustrationen tolerieren. Also sie sehen vielleicht auch die Entwicklung, dass man zum Beispiel im Alter ab 8 jetzt häufiger auch farbig illustriert, einfach weil die Kinder ja häufig schon sehr, sehr früh ein Tablet in die Hand bekommen und dann eben schon sehr, sehr früh farbige Illustrationen sehen. Ja, also das ist ein ganz klarer Trend.
Der Druck auf die Verlage steigt. Das kann man auch aus dem breit gefächerten Angebot an Pippi-Langstrumpf-Formaten schließen. Die Bücher von Astrid Lindgren bestehen nun einmal aus Prosatexten. Man kann aber nicht darauf warten, bis die Kinder in der Lage sind, diese selbst zu lesen. Sie müssen vielmehr schon im Vorschulalter in Pippis Welt eingeführt werden, sonst sind sie für die Romantrilogie verloren. Deshalb bietet der Oettinger Verlag Bilderbuchausgaben und Erstlesebücher an, mit denen die Zielgruppen schon einmal an die Originaltexte herangelockt werden können. Die reduzierten Texte benötigen viele Bilder. Die liefert Katrin Engelking mit pastosen Illustrationen, die Pippis Zöpfe in kräftigem Rot erstrahlen lassen. Pippis Markenzeichen ist gute Laune und die präsentiert Engelking Bild für Bild. Mit Rolf Rettichs sensiblen Federzeichnungen wäre eine solch visuelle Wucht niemals zu erreichen gewesen. Pippi wird nun zum Label. Schon die Elterngeneration der heute 5-Jährigen ist mitunter nicht mehr mit Klassikern von Ottfried Preußler oder Michael Ende aufgewachsen. Deshalb gilt es für die Verlage, die Werke dieser Klassiker im Bewusstsein von Familien und Buchhandel zu halten. Michael Endes Geschichte der Schildkröte Trankila Trampeltreu gehört zu jenen Erzählungen, die Klassikerstatus besitzen. Sie erzählt von der Beharrlichkeit einer Schildkröte, die sich zur Hochzeit des Löwen aufmacht, aber so langsam vorankommt, dass die anderen Tiere sie auslachen. Trotzdem erreicht sie ihr Ziel. Mit expressiven Illustrationen hat Julia Nösch den Look des Fabeltiers mit einer mutigen Farbpalette aufpoliert und überraschte damit auch den Thienemann Verlag, wie sich Katharina Ebinger erinnert.
Die Julia Nösch, da hatten wir am Anfang eben nur diese Probeillustration. Das ist eine ganz neue Art von Ästhetik, viel Close-up und auch die Farbigkeit ist sehr anders. Aber sie bringt auch Ideen rein, die ich wirklich charmant finde. Was ich schon sehr endisch finde, sind die Darstellung der Landschaften. Also dieses bisschen leicht Surreale der Farben. Man weiß immer nicht so ganz, was ist das jetzt wirklich eine echte Landschaft oder sind wir jetzt schon in so einer Traumlandschaft?
In den Neuinterpretationen spielen Landschaften tatsächlich eine große Rolle. So erhält Winnie Gebhardts kratzige kleine Hexe in den Illustrationen von Daniel Knapp nicht alleine eine runde Kindlichkeit. Auch ihre Lebenswelt wird auf vertraute Muster zugeschnitten. Die großen Bilderbuchseiten wollen gefüllt werden und so entstehen komplette Kleinstadtansichten und Interieurs, die realistisch bis zum Schnürsenkel gezeichnet sind. Auf den Doppelseiten muss es viel zu sehen geben. Das ist gut gemacht. Allerdings bleibt kein Raum mehr, um die eigene Fantasie in Gang zu bringen. Hier geht die Handlung im Detailreichtum auf. Einer mit dem Fernsehen aufgewachsenen Generation kommt das entgegen. Interessanterweise findet sich die Idee der Castingshow, wie wir sie aus Germany's Next Topmodel kennen, auch schon in Ottfried Preußlers Buch. Dort wähnte sich die junge Absolventin ebenfalls vor den in die Jahre gekommenen Hexen irrtümlich für die nächste Runde qualifiziert.
In ihrer Freude entging es ihr ganz und gar, dass die Oberhexe von Mal zu Mal strenger fragte. Sie merkte auch nicht, dass die übrigen Hexen bedenklich und immer bedenklicher mit den Köpfen wackelten. Wie erschrak sie daher, als plötzlich die Oberhexe entrüstet ausrief: »Und sowas hätte ich morgen Nacht um ein Haar auf dem Blocksberg gelassen. Pfui, Rattendreck, welch eine schlechte Hexe!«
Mit den ewigen Wahrheiten formulieren Klassiker die Substanz für gute Geschichten. Trotzdem illustrierten renommierte Künstlerinnen wie Franziska Biermann, Bernadette oder Ute Krause ihre eigenen Meisterwerke neu. Ein moderner Klassiker gelang der Berlinerin Ute Krause 1989 mit »Nora und der große Bär«. Die Geschichte erzählt von einem Mädchen, das sich nach jenem mythischen Tier sehnt, das die Jäger erlegen wollen. Die Geschichte altert nicht, weil sich in ihr die Metaphern für eine menschliche Urszene finden. Das Mädchen ist neugierig auf die Gefahr, die sich mit dem männlichen Ungeheuer verbindet. Vor Angst erstarrt, begegnet es dem Bären, der es jedoch nicht berührt, sondern ihm den Weg aus dem Wald zeigt. Das Buch demonstriert, wie verantwortungsvoll Erwachsene mit der unformulierten Sexualität von Kindern umgehen können und sollten. Deshalb geht das Mädchen auch gestärkt aus diesem Abenteuer hervor. Umso mehr stellt sich die Frage, warum Ute Krause dieses Bilderbuch neu bearbeiten musste.
Ich habe dieses Buch damals mit 27 geschrieben und illustriert das erste Mal. Man entwickelt sich weiter. Ich bin mittlerweile 61. Ich arbeite ganz anders und da kam dann bei mir der große Wunsch, dass ich sagte, also wir machen das ganze Buch neu. Und das hat sich auch sehr gelohnt. Man spürt immer die Hand, man spürt das Herz und man spürt die Seele des Illustrators in den gezeichneten Bildern, die vielleicht nicht ganz so perfekt sind. Aber ich glaube auch gerade dieser Imperfektionismus, der macht ja auch die Dinge lebendig.
Allerdings hat Ute Krause genau das gemacht. Bild für Bild ist sie dem Original gefolgt und präzisiert es. Die Farben sind nun kräftiger, die Gesichter expliziter und die Gegenstände detailreicher. Sicher zeichnet Ute Krause einen Wald heute eindrucksvoller als vor 40 Jahren. Aber bei der Restaurierung ist auch viel von der zauberhaften Unbestimmtheit des Originals verloren gegangen. Sie selbst sieht das anders.
Echt? Ich denke ja, viele Details und trotzdem eine grafische Ordnung. Das, finde ich, ist immer das Beste bei einer schönen Bildkomposition. Und Kinder sind ja sehr stark Augenmenschen. Wenn man Bücher mit Kindern anschaut, dann haben die ganz schnell sehr, sehr viel mehr entdeckt als oft die Erwachsenen, weil wir ja inzwischen die Wörter zwischen uns und den Dingen haben.
Kinder sehen genauer hin, weil sie stärker mit dem Bild verbunden sind. Gerade deshalb ist es wichtig, dass sich ihnen Vorstellungsräume eröffnen, in denen sie ihre eigenen Bilder entwickeln können. Viele Klassiker der Kinderliteratur stammen noch aus einer Zeit, in der Kinder mit weniger visuellen Reizen konfrontiert waren. Digitale Bilder haben die Bedürfnisse verändert. Deshalb ist es sinnvoll, neben den Ausgaben in moderner Optik auch die alten Ausgaben von Pippi Langstrumpf, der kleinen Hexe oder dem Räuber Hotzenplotz im Buchhandel verfügbar zu halten.
Meint Thomas Linden. Er sah sich Kinderbuchklassiker in alter und neuer Optik an. Ottfried Preußlers Die kleine Hexe und Michael Endes Tranquila Trampeltreu sind im Thienemann Verlag erschienen, Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf bei Oettinger. Nora und der große Bär von Ute Krause hat der Gerstenberg Verlag im Programm. Und jetzt möchte ich Sie noch auf ein Hörbuch hinweisen, von dem sich erst noch erweisen muss, ob es zum Klassiker wird. Ein kultiges Sommerbuch ist es in jedem Fall. Lieber ein Lama heißt es. Franziska Gehm hat das Buch für Kinder ab 8 geschrieben. Im Mittelpunkt steht die Familie Kessel. Vater, Mutter, drei Kinder und Omsel, die Großmutter, die im selben Haus lebt. Familie Kessel startet traditionell mit einer Sommersause in die Sommerferien und dieses Jahr hat sich Omsel eine Überraschung für diesen Tag ausgedacht. Polly, das jüngste Kind, aus deren Perspektive das Buch erzählt ist, ist sich ganz sicher, jetzt bekommt sie endlich das Lama, das sie sich schon so lange wünscht. Ihre Geschwister haben Meerschweinchen und einen Fisch und jetzt ist sie dran. Leider ist Omsels Überraschung ganz anderer Art. Sie stellt der Familie ihren neuen Freund Harry vor. Polly ist grenzenlos enttäuscht und ihre Rache soll sein:
Ein böser Plan. So früh war Polly in den Ferien noch nie ins Bett gegangen. Und noch nie hatte sie sich so gefühlt, dass sie sich die Decke über den Kopf ziehen, wie in einem Fuchsbau verkriechen und am liebsten nie wieder hervorkommen wollte. Dabei waren doch Sommerferien, da sollte man die beste Zeit überhaupt haben. Mit Abenteuern, albern sein und mit Nächten voller Sternen. Traurig sein in den Sommerferien, das war die totale Verschwendung. Das war viel trauriger als traurig sein an verregneten Schultagen im Herbst. Aber Traurigkeit, die konnte man nicht verschieben. Und besonders blöd war, wenn man allein traurig war, während alle anderen zusammen den totalen Spaß hatten. Die waren alle fröhlich, saßen unten zusammen in Omsels Küche. Allen anderen machte es nichts aus, dass Omsel mit Harry zusammen war. Zusammen. Vielleicht lag es daran. Plötzlich begriff Polly. Alle hatten jemanden. Mama hatte Papa, Papa hatte Mama und daneben hatten sie jede Menge Arbeit. Antonia hatte ihr Baby, Kim hatte Schuschu und Cherie, Simon hatte Fisch und sein Handy und Omsel hatte jetzt Harry. Nur Polly hatte niemanden. Sie war mit niemandem zusammen. Sie war allein. Polly schniefte. Polly? Schnell fuhr Polly sich mit dem Handrücken über die Nasenlöcher, auch wenn sie im Fuchsbau niemand sehen konnte. »Was machst du denn unter der Decke?« fragte Mama und tapste ins Zimmer. »Ich spiele Höhle.« Polly spürte, wie Mama sich auf den Bettrand setzte. »Ich wollte dir nur sagen, dass Papa und ich noch ein bisschen unten bei Omsel sitzen, ja?« Mama versuchte, die Decke zu heben, doch Polly hielt sie fest. »Okay.« »Also, falls du uns suchst, okay.« »Polly, bist du noch sauer? Wegen vorhin?« Polly schnaubte unter der Decke. »Das verstehe ich total, meine Kleine. Ich war als Kind genauso. Lügen haben mich immer auf die Palme gebracht. Aber Harry hat gar nicht Darum geht es doch gar nicht.« Mama zögerte. »Ach so. Ja, gut. Worum dann?« Polly atmete tief ein.
Ein Ausschnitt aus »Lieber ein Lama« von Franziska Gehm, munter und frech gelesen von Madia Kelling-Bergner. Ein echtes Sommerbuch, das es gebunden oder eben als Hörbuch im Magellan Verlag gibt, für Kinder ab 8. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser für heute. Nächste Woche ist wieder unsere Deutschlandfunk-Bestenliste Die besten sieben dran. Jetzt folgt hier im Programm erstmal Computer und Kommunikation. Im Studio war Dina Netz. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende.